FMCG Dark Vibes.
Der B2B FMCG Expertentalk.
In unserem Special geht es um wissenswerte Basics für neue Marken, die im Handel erfolgreich Fuß fassen möchten, ohne sich unter Wert zu verkaufen. Zudem stellen wir Tools zur POS-Echtzeitauswertung vor, die die Arbeit von Key-Account-Managern erleichtern, sowie nachhaltige Vertriebsstrategien für die langfristige Etablierung von Marken im Regal. Wir beginnen mit Benjamin Schäfer von MyFoodBase.
Viel Spaß, viel Spaß, viel Spaß.
Herzlich willkommen zu einer neuen FMCG-Dachvibes-Episode. Heute zu Gast Benjamin Schäfer. Wer ist Benjamin Schäfer?
Ja, hi Daniel, freut mich, dass ich dabei sein darf. Ich bin Benjamin Schäfer, genau. Ich bin seit 15 Jahren im Lebensmittelhandel, habe ein Startup gegründet, MyFoodBase, und beschäftige mich jeden Tag mit dem Handel von Markenartikeln und habe jetzt ein neues Feld aufgebaut, auch die Beratung von Startups. Ich finde das Feld sehr, sehr spannend und deshalb finde ich gut, dass wir uns heute unterhalten können.
Ja, klasse, dass du da bist. Ich habe auch schon des Öfteren Beiträge von dir bei LinkedIn gesehen und habe dem entnommen, dass du schon eine große Erfahrung hast, eine große Expertise im FMCG-Bereich. 15 Jahre habe ich gesehen sogar auf deiner Webseite. Was sind denn die größten Herausforderungen, denen sich Unternehmen heutzutage im Handel stellen müssen und wie können sie diese aus deiner Sicht überwinden?
Ja, seit der Corona-Krise erkennen wir ja, dass die Inflation ansteigt. Man merkt also, dass die Hersteller, aber auch die Händler mit den Preisen zu kämpfen haben. Und gerade für die Hersteller oder auch jetzt für junge Startups sind halt die Herausforderungen, dass auch der Markt immer konzentrierter wird. Das bedeutet, es gab in der Vergangenheit gab es noch Real, Schlecker, da gab es verschiedene Firmen, die den Markt noch dominiert haben. Und dies konzentriert sich in letzter Zeit sehr oder in den letzten Jahren. Auch Tegelmann Kaisers wurde geschluckt und es gibt halt nur noch eine Handvoll Player im deutschen, österreichischen oder Schweizer Markt. Und wenn man da dann nicht gelistet wird, dann hat man schon ein Problem. Also ist das für die Hersteller gerade ein Problem, dass sich das immer weiter konzentriert.
Bist du eine Schnittstelle, um Marken zu helfen, insbesondere Startups, wenn ich das richtig verstehe?
Genau, zu einem ist das Feld, dass ich Startups oder Marken berate. Wie kann ich im Handel Fuß fassen? Es ist ja auch so, dass in Edeka, in Rewe, in Aldi, in Lidl, die ticken alle anders. Die haben meistens auch verschiedene Voraussetzungen, was die Logistik angeht oder auch was die Rechnungsstellung angeht. Und auf diesen Basics berate ich die Firmen halt. Und der andere Schwerpunkt ist der Handel mit Markenartikeln. Also ich handle A-Brands wie Ramazzotti, Persil, Ariel und nutze da die Konditionsspreizung der Hersteller und verkauft dann von A nach B.
Das, was die Startups, vor allem die Startups wahrscheinlich gar nicht auf der Uhr haben, sind diese vielen, vielen kleinen Stellschrauben, an denen man drehen muss, damit Alltag gelingt, die man auch unterschätzt, richtig?
Ja, ganz genau. Also wenn man eine coole Marke hat oder ein Produkt hat, dann ist man natürlich Feuer und Flamme fürs Produkt. Das sieht man auch auf den Plattformen Instagram, LinkedIn. Das Produkt wird sehr hervorgehoben. Nur die Hausaufgaben, die man machen muss, um dann letztendlich im Regal zu sein, die werden oft unterschätzt. Und das merkt man erst, was zu tun ist, wenn halt vielleicht eine Lieferung in die Hose geht, Ware nicht angenommen wird, weil halt gewisse Details vergessen werden. Und das ist halt mein Brot- und Buttergeschäft und da berate ich die Firmen zu.
Ja, was ist denn da aus deiner Sicht der entscheidende Faktor, der den Unterschied macht, wenn es darum geht, einen erfolgreichen Markteintritt zu schaffen? Also gerade im Bereich der Startups, im Lebensmitteleinzelhandel sehen wir das. Das hast du ja auch gerade schon angeteasert, dass da immer dieser schmale Grat zwischen Erfolg und Scheitern ist. Und du sagtest gerade, das Thema Hausaufgaben. Liegt es wirklich nur an den Hausaufgaben oder was ist dein Feedback?
Klar, einmal sind es die Hausaufgaben, die man angehen muss. Man muss sich damit auseinandersetzen, was möchte der Kunde von mir, was sind die Anforderungen für Lieferung oder auch für das Produkt. Und dann muss man natürlich wissen, wie gehe ich das Pricing an. Bedeutet, die meisten Marken, die gehen über selbstständige Kaufleute, die haben dann 4, 5 Edeka-Märkte oder Rewe-Märkte, wo sie ihr Produkt listen, die dann auch verkauft werden. Und man muss halt wissen, wenn man dann einen Schritt weiter gehen will, dann kommt irgendwann die Regionalgesellschaft und die fordern auch noch mal Konditionen. Das heißt, man muss sich im Vorfeld klar sein, wem gebe ich welche Konditionen und wann.
Okay, Stichwort Konditionen, da denke ich, an Verhandlungssituationen mit Lieferanten und Herstellern.
Ganz genau. Wenn man im Prinzip im Vorfeld schon die Hose runterlässt, dann hat man nachher nichts mehr über, wenn man wirklich die großen Schritte machen will, in die Zentralen reinkommen. Und das kann man im Vorfeld einmal durch eine strategische Preisplanung sich ansehen und dann auch entsprechend umsetzen.
Okay, verstehe. Wir kommen der Sache näher. Ja, deine Firma MyFoodBase hat enge Beziehungen sowohl zum Handel als auch zur Industrie. Welche Rolle spielt dieses Netzwerk für die Skalierung von FMCG-Produkten im Allgemeinen und wie hilft es, ja, diese eben schon genannten Markteintrittsbarrieren zu überwinden?
Ja, MyFoodBase ist halt sehr, sehr wichtig im Handel, weil wir durch unsere parallelen Handel einmal dem Handel an sich in die Situation bringen, bessere Einkaufskonditionen mit der Industrie zu verhandeln. Das heißt, wenn man über Markenartikel spricht, muss man davon ausgehen, dass der Handel in Deutschland nicht alle immer den gleichen, dass sie nicht alle den gleichen Preis haben. Und durch meine Arbeit decke ich halt Preisunterschiede für den Handel auf, macht das auch durch physische Wareneinlieferung klar. Das heißt, ich sage nicht, der Preis ist zu hoch, sondern durch meine Wareneinlieferung liefere ich eigentlich den Beweis, dass der Preis, den du aktuell direkt bei der Industrie zahlst, zu hoch ist. Und das ist einmal in der Hinsicht ein Vorteil für die Händler.
Ja, okay. Weiterer Vorteil, warum man sich an dich wenden sollte, ist, dass du die Veränderungen des Marktes in den letzten Jahren sehr stark auch verinnerlicht hast. Also insbesondere im Hinblick auf digitale Transformation und Nachhaltigkeit. Denke ich mal, bist du da auch, sage ich mal, im Bilde, wie das sich entwickelt. Wie geht MyFoodBase mit diesen Veränderungen um?
Ja, das fängt ja bei kleinen Sachen an, die vielleicht schnell umsetzbar sind. Natürlich auch große Wellen schlagen wie die E-Rechnung. Da muss man sich auseinandersetzen. Ist aber relativ einfach gemacht in dem Gebiet, wo ich mich bewege. Das andere ist halt, das geht fließt damit ein, was wir am Anfang gesprochen haben, wie beliefere ich den Handel? Die Wareneingänge, die Lager, die werden ja immer weiter automatisiert. Und wenn man das versteht, wie digital und wie automatisiert so ein Lager aktuell aussieht und wie es schon läuft, dann versteht man auch, warum die Warenanlieferung oder die Qualität der Ware eine gewisse Anforderung haben muss. Also wenn jetzt gefordert ist, dass die Palette maximal 1 Meter hoch ist, CCG1, ich verstehe aber nicht, warum, macht Sinn, sich das Lager anzugucken, weil da sieht man dann, dass die Ware automatisch vereinnahmt wird, direkt automatisch eingelagert wird und eine CCG2-Palette, also eine hohe Palette, gar nicht verarbeitet werden kann. Und wenn man sich das auf der Fläche oder auch mal vor Ort ansieht, dann versteht man auch den Handel besser und weiß, wie muss ich meine Produkte packen, wie stelle ich da meine Logistik entsprechend auf.
Ja, okay. Wie stellst du denn die Strategie auf, also ohne da jetzt Insights preisgeben zu müssen und die Krabbenburger-Formel zu leaken, aber sag ich mal, wenn du jetzt neuen Kunden hast, sei es ein Startup, die starten ja meistens in ihrem Epizentrum irgendwo, die gehen ja wahrscheinlich nicht national raus, wie muss man sich das vorstellen, damit du auch diese gebündelte Energie hast?
Ja, genau. Also meistens haben die Startups ja, wie gesagt, die legen ihre Arbeit und ihr Herzblut in das Produkt rein, haben auch nicht die Manpower, vielleicht gewisse Sachen zu überwachen oder zu gucken, ob der Markt das auch so umsetzt. Das heißt, der erste Schritt ist einfach, im Markt drin zu sein. Und dann gibt's auch innovative Tools, wie zum Beispiel Smart Spotter, dass man app-basiert sich anzeigen lässt über gewisse Spotter. Wie sieht das gerade im Markt aus? Also das heißt, ich brauche gar nicht mehr in den Markt zu fahren, wenn ich die Manpower nicht habe, sondern ich kann mir über den Partner, über die App anzeigen lassen, okay, so sieht die Listung gerade aus, das macht der Wettbewerb. Das kann man aktuell auch als Startup automatisieren.
Okay, das heißt, da coachst du auch so ein bisschen befähigst quasi die Startups dieser Welt, sich besser zu orientieren in ihrer Umgebung.
Genau, ich versuche für jedes Problem, das sich gerade in der Anfangsphase gibt, eine Lösung zu finden und auch schon so ein bisschen vorausschauend zu sehen, okay, wen möchtest du beliefern? Kunde XY hat immer diese Anforderung, dass ich die Basics einmal darkläre und dann aber auch schon die Strategie bespreche, wie baue ich den Preis auf, wie ist der Handel gegliedert? Es gibt ja Edeka Rewe, dann gibt es ja noch Einkaufsgenossenschaften. Und da muss ich halt wissen, wenn ich in dieser Einkaufsgenossenschaft jemanden einen Preis macht, ist der automatisch in dieser gesamten Genossenschaft gespiegelt. also dieses Verständnis, wie der deutsche Handel funktioniert, das gebe ich dann mit.
Was man heute leichtfertig rausgibt, wirkt lange nach und Ben weiß, wie es geht. Vielleicht nochmal eine Frage zu deiner Art und Weise, wie du netzwerkst. Trifft man dich auf Messen wie der OMR oder was sind da so die wichtigsten Events für dich oder auch für Leute, die sich gerne mit dir treffen wollen? Wo kann man dich am besten erreichen?
Online bin ich bei LinkedIn sehr aktiv. Das ist, habe ich, die Plattform habe ich für mich erkannt oder gesehen, dass ich da jetzt nicht Ross und Reiter nennen kann, was ich gerade für Geschäfte mache, sondern einfach mich oder Sachen darstelle, die ich beobachte, die ich im Regal und auf der Fläche wahrnehme. Physisch bin ich gerne auf Messen. Die ISM in Köln ist für mich sehr wichtig. Die BCB, also das Berliner Barkonvent als Spirituosenfachmesse für mich interessant. Ist halt ein bisschen schwierig, weil zur gleichen Zeit die Anuga in Köln auch stattfindet.
Ja.
Muss ich gucken, wo ich da meine Prioritäten lege. Aber du hast auch die OMR angesprochen, das nutze ich auch ganz gerne einmal im Jahr. Da ist der Schwerpunkt ja nicht auf Lebensmittel oder auf den Handel, sondern mehr auf digitale Themen, um da einfach mal auch für mich den Horizont zu erweitern und nicht nur Lebensmittel im Regal zu sehen und Produkt XY. Wobei man feststellen muss, das fand ich ganz interessant, dass auf der OMR seit 2-3 Jahren schon der Lebensmittelhandel immer präsenter wird. Also da hat dann auch ein Kaufland einen Stand, um da auch die junge Zielgruppe abzugreifen.
Ja, oder Tony Schoccoloni wie sie alle heißen, nicht nur Henkel und Co. Habe ich auch gesehen, selbst die OTC Pharma Firmen geben Produktproben raus. Anscheinend ist es ja auch einfach ein Festival für alle möglichen Menschen geworden. Also fast schon ein B2C-Event auch.
Ganz genau.
Was wir noch gar nicht besprochen haben, ist, wie bist du überhaupt in den FMCG-Bereich hineingeraten? Was hat dich geritten, heute für Startups da zu sein? Und was ist aber der Weg davor gewesen?
Ja, ich habe meine Ausbildung bei der Metro im C&C-Handel gemacht. Also ganz klassisch als Groß- und Außenhandelskaufmann und habe da dann auch in der Süßwarenabteilung gearbeitet, also in den ganzen Bereichen und Sortimenten, mit denen ich mich jetzt auch beschäftige. Und da habe ich halt schon damals festgestellt, oder ich habe mich gewundert, das war im Zigarettenbereich so, also ich rauche nicht und ich handle auch keine Zigaretten, aber da hat die Firma Leckerland immer bei der Metro Ware abgekauft oder abgeholt. Und da habe ich mich schon damals gefragt, warum kauft denn Leckerland bei der Metro die Ware ein und nicht direkt beim Hersteller? Und da kam ich das erste Mal damit in Verbindung, dass es eine Konditionsspreizung gibt und habe mich dann, nachdem ich bei der Metro dann auch im Kundenmanagement gearbeitet habe, 2009 selbstständig gemacht. Das Ganze auf dieser Basis der Konditionsspreizung aufgebaut, dass ich halt Ware gehandelt habe im Kaffeebereich, im Spirituosenbereich, weil diese Preisunterschiede, die gibt es in jedem Sortiment.
Ja, Konditionsspreizung, das ist für mich auch wieder ein neues Wort. Hat das was mit Restbeständen zu tun?
Das muss man sich so vorstellen, dass man als Hersteller, wenn man das Pricing rausgibt, sich ganz genau überlegt, wem gebe ich welche Kondition. Wenn man jetzt die Werbeblätter aufschlägt, sieht man Jakobs Krönung, ich sag mal 4,99. Man geht davon aus oder der Konsument geht davon aus, jeder muss eigentlich den gleichen Einkaufspreis haben. Aber der Handel gibt unterschiedliche Einkaufspreise. Also Edeka kauft anders ein als eine Rewe, als ein Aldi, als ein Lidl. Hinzu kommt noch, dass alle Handelshäuser unterschiedliche Konditionsanfragen oder Vorgaben haben. Also Deutschland ist eigentlich ein Dschungel. Da gibt es über 2000 verschiedene Konditionen. Und die Einkäufer und Einkäuferinnen werden auch nicht müde, sich neue Konditionsarten auszudenken. Und wenn man dann alles wirklich runterbricht und den Netto-Netto-Netto-Preis sieht, dann stellt man erhebliche Unterschiede fest. Und das bezeichne ich dann als Konditionsspreizung.
Preisgestaltung, Strategie, wie gehe ich in Verhandlungen? Da ist Benjamin Schäfer, euer Ansprechpartner. Ja, vielen Dank, dass du heute bei Dachvibes warst, auch so mal ein bisschen angeteasert hast, wer du bist, was du machst. Und wir werden auf jeden Fall verfolgen, wie es bei dir weitergeht. Unsere Hörerinnen und Hörer da draußen werden sich sicherlich an dich wenden. Danke, dass du da warst, Ben.
Sehr gerne, Daniel. Vielen Dank.
Du möchtest mehr über unseren Gast erfahren? Dann schreib uns einfach eine Mail an podcast@dachvibes.com oder folge uns bei LinkedIn und im Netz unter dachvibes.com.
Dachwalz.